Wenn Sie die Verhandlungen sehen, die wir mit Apple führen müssen zum Thema Apple Pay, das ist ja ein tolles Produkt. Ich glaube, das wird jeder, der es einsetzt, sagen können. Aber wenn man sieht, wie Rahmenbedingungen sind, da wird Marktmacht auch genutzt. Und ich glaube, diesen Diskurs muss man endlich beginnen.
Bank und Zukunft. Der Podcast für die Finanzbranche. Von IBM.
Eine neue Folge von Bank und Zukunft. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Bettina Rose und ich spreche heute mit Florian Rentsch, dem Vorstandsvorsitzenden des Verbands der Sparda-Banken. Der war unter anderem zuvor Fraktionsvorsitzender der FDP im Hessischen Landtag. Und da liegt es auf der Hand, dass wir uns über die Verknüpfung zwischen Politik und Banken unterhalten haben. Aber es gab weitere wichtige Themen, die wir besprochen haben, wie zum Beispiel die Nullzinspolitik oder den Einfluss von Corona und auch der GAFAs auf die Banken. Also gleich reinhören.
Bank und Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen, Herr Rentsch.
Guten Morgen.
Herr Rentsch, Sie haben einen deutlich anderen Lebenslauf hinter sich als manch anderer Vorstandskollege von Ihnen. Sie waren Anwalt, Politiker, das sind Sie noch, und sind jetzt Vorstandsvorsitzender des Verbands der Sparda-Banken. Und ich würde gerne mal am Beginn Ihrer Karriere starten. Wie war denn das eigentlich? Wie sind Sie zur Politik gekommen?
Ich habe Jura studiert. Ich komme aus gebürtig sozusagen aus Nordhessen und habe dann angefangen, nach dem Abitur in Frankfurt Jura zu studieren, dann in Mainz und habe mich irgendwie nach der Schulzeit, habe ich gefühlt, dass ich mich irgendwie politisch engagieren möchte, dass ich mehr machen möchte und bin dann, nachdem ich mir viele Parteien in Frankfurt angeschaut habe, bin ich zu den Jungen Liberalen gekommen, der Jugendorganisation der FDP, die am Wochenende 40 Jahre alt geworden sind. Und habe mich da angefangen zu engagieren, Ende 95 und bin dann dabei hängen geblieben, kann man sagen, ohne dass das geplant war. Aber habe dann Politik gemacht im Jugendverband, bin dann Landesvorsitzender geworden und habe dann irgendwann Jahre später für den Landtag kandidiert und bin dann 2003 in den Hessischen Landtag eingezogen.
Und welcher Politiker hat Sie da am meisten beeindruckt oder hatten Sie da ein Vorbild, das Sie motiviert hat, in die Politik zu gehen?
Ja, gab da immer wieder Vorbilder oder sagen wir mal Menschen, die mich inspiriert haben. Also sicherlich von denen, die nicht mehr leben, waren das Otto Graf Lambsdorff, Hans-Dietrich Genscher. Das waren schon auch in der FDP große Persönlichkeiten. Außerhalb der FDP Helmut Schmidt, aber auch Helmut Kohl. Das waren ja auch politisch bewegte Zeiten nach der deutschen Einheit. Dann sozusagen die Frage, wie positioniert sich Deutschland als wiedervereinigtes Deutschland? Also das waren alles, finde ich, spannende politische Themen. Ja, und in der aktuellen Zeit dann in der FDP hatte ich viel dann hier in Hessen mit Wolfgang Gerhard zu tun und auch Guido Westerwelle, den ich sehr geschätzt habe und der leider viel zu früh verstorben ist.
Was waren denn die schwierigsten Aspekte aus Ihrer Sicht daran, Politiker zu sein?
Naja, Politik engt persönliche Freiheit sehr stark ein, weil natürlich durch die Öffentlichkeit und auch einfach die Wahrnehmung, die ja zum Geschäft gehört und die auch ein Teil des Notwendigen ist, was man dort machen muss, um auch Positionen nach außen zu vertreten, ist es eben so, dass der persönliche Wirkungskreis sehr, sehr stark eingeschränkt wird. Man wird erkannt, man wird angesprochen, man wird auch kritisiert, auch gelobt. Klar, das hält sich, wenn es gut läuft, immer die Waage. Aber man merkt eben schon, dass gerade auch dieses viele Ehrenamt, was man auch als hauptberuflicher Politiker betreuen muss, natürlich extrem viel abends am Wochenende stattfindet. Und ich gebe zu, dass ich in dieser langen Zeit im Landtag von 2003 bis 2017 wenig Möglichkeiten hatte, mal ein Wochenende frei zu planen. Also sie haben keine Möglichkeiten, mal einfach spontan zu sein. Das kommt dazu. Und wie gesagt, auch das Thema, dass man jetzt wieder, und das habe ich jetzt wieder, ein Stück deutliches Stück mehr Anonymität hat, ist ein großer Vorteil. Für mich persönlich, das können Kollegen anders einschätzen, die noch in der Politik sind. Auf der anderen Seite fehlt eben, dass man in der Politik schon viel gestalten kann. Das darf man nicht unterschätzen. Ich war dann als Fraktionsvorsitzender, aber auch als Minister zuständig für den Frankfurter Flughafen, für verschiedene Verkehrsprojekte, für die Wirtschaftspolitik eines, ich finde, immer noch tollen Standorts wie Hessen, Frankfurt, Rhein-Main, extrem wichtiger Wirtschaftsstandort, nicht nur Bankenplatz, sondern auch eben mehr. Also das waren wirklich sehr, sehr spannende Zeiten. Aber ich gebe zu, dass die neue Herausforderung hier in diesem Bankenumfeld für mich auch sehr spannend ist. Und deshalb hatte ich das Gefühl, irgendwann, man muss noch mal was anderes machen, bevor man in der Politik alt wird, muss man sich noch mal selbst neu herausfordern.
Das heißt, das war auch tatsächlich der Grund, warum Sie dann vom Politiker zum Banker geworden sind? Oder hat es was damit zu tun, dass sonst der nächste Schritt Berlin gewesen wäre und Sie da nicht hätten hingehen wollen? Oder was war denn dann der Punkt, dass Sie Banker geworden sind?
Also wir sind ja 2013 mit einem sehr knappen Ergebnis in einer Regierungssituation wieder in den Landtag eingezogen, sehr knapp. Und das war ein sehr, ja, nicht ganz unbelastendes Ereignis, weil man natürlich gemerkt hat, wie dünn das Eis ist, auf dem man sich auch bewegt. Und das ist sicherlich in der FDP anders als bei einer großen Volkspartei. Das war das eine, dass das ein Ereignis war, das mich geprägt hat. Auch diese Wahlnacht, wir haben ja bis 2.30 Uhr nicht gewusst, ob wir wieder drin sind oder nicht drin sind, kam von einem sehr hohen Ergebnis in Hessen von über 16%. Also das war nicht nur spannend, sondern auch aufreibend. Und danach war die Zeit wieder in der Opposition. Und ich muss zugeben, ich bin dann nochmal Fraktionsvorsitzender geworden, dass mich das nicht gereizt hat eigentlich so richtig. Es war klar, wir müssen den Wiederaufbau dorthin kriegen. Das war in der Phase, wo die FDP im Bundestag nicht vertreten war. Also es war eine wirklich sehr, sehr schwierige Phase. Das hat auch insofern Freude gemacht, weil man da viel Neues machen konnte. Aber für mich war klar, entweder man kann noch mal regieren und auch wirklich Verantwortung in einem Staatsamt haben und auch was entscheiden. Aber Opposition war nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Für mich ganz persönlich. Und deshalb, ja, am Anfang habe ich gesagt, ich gehe da mit rein und wir machen das gemeinsam. Nachdem die FDP sich aber wirklich gut stabilisiert hatte, was auch ein Verdienst von Christian Lindner war, aber auch von hier den hessischen Kollegen, war für mich klar, wenn es mal eine Möglichkeit gibt, was anderes zu machen, würde ich das nicht ablehnen. Und so ist es dann auch gekommen. Und ich fand das Bankenumfeld spannend. Ich kannte Sparda. Ich finde diese Genossenschaftsidee unfassbar spannend. Und ich gebe auch zu, dass diese Herausforderung, ein Wirtschaftsbereich im Umbruch, der Bankenbereich ja unstreitig ist, dass das schon sehr, sehr spannend ist. Und ja, jetzt habe ich mehrfach spannend gesagt, das ist es auch, das hat mich hier gereizt und das hat mich auch nicht enttäuscht.
Bevor wir tatsächlich da jetzt einsteigen, was die Sparda spannend macht, muss ich Ihnen die Frage stellen, weil keiner kann das wahrscheinlich so gut beantworten wie Sie, welchen Einfluss hat denn die Politik Ihrer Meinung nach auf den Bankenmarkt?
Ja, die Politik und die Wirtschaft sind ja zwei Seiten der gleichen Medaille und deswegen ist das manchmal fast erschreckend. Ich habe das in der Ministerfunktion gemerkt und als Abgeordneter, wie häufig Politik von Wirtschaft abgelehnt wird. Aber andersrum ist es natürlich auch so, dass Politik an vielen Stellen kein gutes Bild auch von Wirtschaft hat. Ich glaube deshalb, dass wir dringend diesen Austausch brauchen. Und jetzt ist das natürlich in meiner Person, sagen wir mal, in einer Person gegeben, aber wir brauchen ihn insgesamt sehr viel mehr, weil natürlich Politik und das, was der Gesetzgeber, der Verordnungsgeber auf den Weg bringt für uns, zum Schluss die entscheidenden Rahmenbedingungen sind. Und diese Rahmenbedingungen in einer hochregulierten Branche wie Banken, das haben Sie noch im Pharmabereich, in der Energiebranche, würde ich sagen, in einer so starken Form, die ist natürlich, setzt die Rahmenbedingungen und sie setzt vor allen Dingen auch die Möglichkeiten, die wir haben, erfolgreich oder nicht erfolgreich zu sein. Und deshalb ist der Austausch wichtig, dass Politiker verstehen, was wir machen, was unsere Funktion in einer Volkswirtschaft wie der deutschen Volkswirtschaft ist und auf der anderen Seite eben auch geguckt wird, dass man nicht überzieht aus den Sorgen, die nach der Finanzkrise 2008, 2009 sicherlich berechtigt waren, nach dem Motto, dass da eine komplette Branche auch die Volkswirtschaft mit in den Abgrund ziehen kann. Ich denke, das wird man nicht anders beurteilen können, dass das, was dort passiert ist, ja natürlich auch viel Fehler in der Bankenbranche selber waren. Aber das darf eben heute nicht dazu führen, dass wir eine Branche, die extrem wichtig für die Volkswirtschaft ist, bei uns im konkreten Fall ganz wichtig für viele Verbraucher, die sich zum Beispiel ein Haus kaufen wollen und ein Haus finanzieren wollen, dass man die nicht quasi abwirkt und erdrosselt, will ich es mal hart ausdrücken. Und dieser Austausch, den wir jetzt auch versuchen, als kleiner Verband, auch gemeinsam mit dem BVR und auch vielen Kollegen, ist ja Politik darauf hinzuweisen, was machen wir, wie wirkt sich Regulierung aus und können wir mit dieser Struktur noch in 10 Jahren bestehen, was ja, glaube ich, auch ein Bedürfnis für die Politik ist, zu wissen, dass man eine Bankenbranche hat, die funktioniert.
Das klingt, als schlagen auch immer noch zwei Herzen in Ihrer Brust. Ertappen Sie sich da selber manchmal bei, dass Sie dann doch vielleicht anders als Ihre Kollegen nicht nur den Bankerhut aufhaben, sondern diesen Dialog, den Sie gerade angepriesen haben, quasi in sich drin aufführen?
Ja, ich spüre das ja häufig, auch wenn ich Gespräche mitbekomme, auch in meinem Umfeld, dass man sagt, ja, Politik, die haben keine Ahnung. Ich glaube, in der Politik sind viele, die Ahnung haben. Ich glaube, dass es an einigen Stellen an Mut fehlt, auch diese Ahnung, dieses Wissen dann auch umzusetzen. Und ja, deshalb kann ich die Frage mit Ja beantworten. Klar schlagen da häufig auch zwei Herzen in meiner Brust, dass ich merke, dass Politik eben etwas anders funktioniert. Auf der anderen Seite gibt es eben dort auch alle vier oder auf Landesebene 5 Jahre Wahlen. Und Politik muss sich dort der Verantwortung stellen und gucken, ob sie nochmal das Wählervotum bekommt. Deshalb sind auch Mechanismen anders. Merken wir ja auch gerade, auch in Vorbereitung jetzt des Bundestagswahlkampfs, dass nochmal politische Entscheidungen anders gesehen werden, dass sich Politik vielleicht auch etwas anders verhält kurz vor Wahlen. Und das sind alles Punkte, die einfließen. Und ich glaube, das schadet nicht, das zu wissen, wie das funktioniert. Auf der anderen Seite gebe ich zu, dass ich aber mittlerweile das Gefühl habe, dass ich das politische Alltagsleben doch deutlich hinter mir gelassen habe.
Mhm. Dann kommen wir doch vielleicht zur Sparda. Sagen Sie doch mal in einem kurzen Statement, wofür steht denn aus Ihrer Sicht die Sparda eigentlich?
Na, ich glaube, das, was Sparda auszeichnet, ist eine lange Tradition aus dieser Bahntradition heraus, aus dieser Eisenbahntradition heraus. Das haben ja nicht so viele zu sagen, wo kommen wir eigentlich wirklich her über 100 Jahre, 110 Jahre. Wir haben jetzt Banken, die haben gerade Jubiläen, 90 Jahre. Also das ist, wir sind wirklich, haben eine lange Tradition in Deutschland. Es gab auch die Idee, warum Sparda gegründet worden ist, um den Eisenbahnern zu ermöglichen, überhaupt ein Konto zu haben. In einer Zeit wie der heutigen ist das ja alles, lächelt man darüber. Damals war das eben nicht normal, im Gegenteil. Da war das persönliche Konto für viele Menschen in unserem Land was ganz Besonderes und teilweise auch nicht Mögliches. Insofern war das so ein bisschen Selbsthilfeorganisation. Und ich finde, dass man es geschafft hat, über diese lange Zeit jetzt bis zu über 4 Millionen Kunden es zu schaffen, eine mittelständische Bankengruppe zu werden, die, und das haben wir gerade wieder gesehen, im Kundenmonitor, eine der größten Kundenbefragung, die wir in Deutschland in unterschiedlichen Segmenten haben, jetzt im 27. Jahr die zufriedenste Filialbank zu sein, ist, finde ich, echt ein Erfolg. Auf der anderen Seite, klar, merken wir natürlich auch, dass tradierte Strukturen nicht nur, weil sie erfolgreich waren, auch für die Zukunft erfolgreich sein müssen. Also das spüren wir an jeder Stelle. Rahmenbedingungen sind schwierig. Klar, Negativzins, das ist ein Riesenthema, was natürlich eine Gruppe, wo Menschen viel Geld lassen. Wir haben ja das große Glück, dass uns Menschen vertrauen und viel ihres Vermögens bei uns quasi einlegen. Dass es aber gleichzeitig auch eine ziemliche Herausforderung zurzeit ist. Und insofern, ja, Sparda ist, glaube ich, eine tolle Marke mit einer genossenschaftlichen Idee, die in Deutschland erstaunlicherweise immer gar nicht so diskutiert wird, wie ihre Bedeutung eigentlich ist, weil das ja wirklich Hilfe zur Selbsthilfe ist von Raiffeisen, Schulze, Delitzsch brauche ich. Sie kennen die Schlagworte, wir hatten ja gerade ein großes Jubiläum in diesem Bereich. Und wir leben das mit unseren Mitgliedern. Und deshalb sind wir, glaube ich, da im Bankenmarkt auch ein bisschen was Besonderes. Und natürlich auch im Genossenschaftssektor was Besonderes, weil wir eine spezielle Fokussierung auf den Privatkunden haben und sehr, sehr lange auch, denke ich, Kostenführer ein bisschen waren in den Strukturen, die wir hatten. Und müssen uns jetzt eben auch neu aufstellen, weil eben Rahmenbedingungen sich vollständig geändert haben.
Aber nochmal konkret, es ist ja wirklich beeindruckend, dass Sie immer wieder ausgezeichnet werden, weil Sie so beliebt sind bei den Kunden. Von der Tradition mal abgesehen, was ist es denn, warum Sie so beliebt sind? Also in der jetzigen Zeit, was machen Sie anders?
Ich glaube, dass wir, da gibt's ganz profane Themen, von der Frage, wie eine Filiale aufgebaut ist, über das Näheverhältnis zu unseren Kunden in der Betreuung, bis hin zu den Produkten, die wir haben. Das sind ja immer verschiedene Mosaiksteine, die da zusammenkommen. Ich glaube, dass diese Sparda-Philosophie für unsere Mitarbeiter über 6.000 in Deutschland eine ganz wichtige ist, nah an den Kunden zu sein und dass wir den Kunden wirklich, das hört sich immer so ein bisschen pathetisch an, aber dass der Kunde bei uns wirklich König ist, dass wir versuchen, Wünsche des Kunden in der Betreuung, aber auch in den Produkten relativ schnell zu erfüllen, auch in den Produktstrecken, wie man das so schön sagt. Wenn bei uns eine Baufinanzierung abgeschlossen wird, wie danach die Betreuung ist. Und das ist eben auch ein Unterschied, denke ich, zu den reinen Online-Banken. Wir haben natürlich hier, ich gucke gerade auf eine hier aus unserem wunderbaren Gebäude in Frankfurt, auf viele Mitbewerber. Diese Mitbewerber sind natürlich in einer Situation, wo sie teilweise nur online unterwegs sind. Und ich glaube, dass wir eine Chance haben, klar gute Online-Produkte zu haben, die natürlich auch einen Kostenvorteil beinhalten, aber eben auch durch die Filialen nah an den Menschen zu sein. Das ist nicht nur eine pathetischer Glaubenssatz hier, sondern den leben wir. Und diese Nähe zeigt sich, wir haben uns gerade nochmal diesen Kundenmonitor von den letzten wirklich sehr, sehr genau in der Auswertung angeschaut, den schätzen die Menschen bei uns besonders hoch ein. Nähe zum Kunden, zum Berater, dieses Verhältnis, das ist einfach sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist es. Das ist wirklich das, was uns unterscheidet. Und eben auch der Unterschied zu einer Onlinebank, eben, dass wir eine Filiale haben. Wir digitalisieren ja sehr viele Prozesse. Das ist ja eines der großen Themen unserer Zeit, damit wir schneller werden, auch günstig bleiben können. Aber wir merken natürlich, dass gerade bei einer Baufinanzierung Menschen dann doch mit ihrem Bauordner in die Filiale kommen, Sachen durchsprechen wollen, auch ein Stück, ja, Rat suchen. Und ich glaube, da sind wir den Online-Banken-Kollegen sehr, sehr überlegen. Und natürlich auch, weil wir die Spezialisierung gerade in der Baufinanzierung haben, gibt es dort eben extrem viel Expertise bei uns vor Ort. Und das können wir in den Umfragen und dieser Befragung Kundenmonitor ablesen, dass das die Kunden sehr hoch einschätzen.
Aber dennoch sind ja, haben Sie selber ja auch angesprochen, vor den Entwicklungen der Zukunft nicht gefeit. Das heißt, das Filialsterben wird ja auch auf Sie treffen. Also Kunden, Nähe zum Kunden hin oder her. Auch trotzdem wird es da bei Ihnen Veränderungen geben, oder nicht?
Definitiv, das merken wir und spüren wir ja. Also wir haben jetzt natürlich in diesen schwierigen Zeiten, und Corona ist ja für das ganze Land, für jeden Einzelnen in diesem Land echt eine Herausforderung. Das wird wirtschaftlich noch aus meiner Sicht ein ganz, ganz großes Thema werden, weil ganz klar ist, dass das natürlich an der Volkswirtschaft nicht spurlos vorbeigeht, was wir hier gerade erleben. Und deshalb ist auch klar, dass sich Bankenstrukturen verändern. Wir haben jetzt schon einige Filialstandorte, die die Banken vor Ort überprüfen, teilweise auch schließen. Das ist vor Ort immer ein echter Kampf, weil natürlich die Menschen und auch gerade unsere Kunden, die zum Teil auch älter sind, diese Filiale als Anlaufpunkt für ihr Banking wirklich brauchen. Und das ist auch nicht so, dass diese Kunden sofort digital sind. Da sind viele auch digital unterwegs, aber eben nicht nur. Insofern achten die Kollegen, die Banken vor Ort sehr darauf, dass wir weiterhin eine ausgewogene Filialstruktur haben. Aber wir können definitiv sagen, dass in diesem Kostenrahmen mit Negativzinsen durch die EZB eine solche Struktur in Zukunft nicht mehr zu halten sein wird. Und insofern kann ich da immer nur um Verständnis bitten. Wir würden es gerne so lassen, wie es ist, aber es lässt sich wirtschaftlich nicht betreiben. Und insofern müssen auch die Kunden Verständnis dafür haben, dass wir hier Strukturen anpassen müssen. Zweites, ich glaube, dass gute digitale Angebote auch für Kunden, egal welchen Alters, einfach gut sind, weil sie unabhängig von den Öffnungszeiten der Filiale ihr Banking an vielen Stellen, jedenfalls das, was sie im Alltäglichen brauchen, so vornehmen können. Und jetzt ist ja jede Bank in Deutschland, denke ich, digital ordentlich unterwegs. Ich glaube, dass wir in Deutschland insgesamt Nachholbedarf haben. Wenn ich mir die europäischen Mitbewerber anschaue, muss man sagen, ist der deutsche Bankenmarkt, weil er sehr stark auf sich konzentriert war, durch das Drei-Säulen-Modell, durch eine starke Volkswirtschaft, eben wenig im Wettbewerb gewesen. Und ich merke schon, dass die Banken, die hier aus anderen europäischen Ländern mittlerweile stark Fuß gefasst haben, auch dort mehr Geschwindigkeit reinbringen. Und das finde ich nicht negativ, dass wir uns dort auch stellen müssen, dem, was hier um uns herum passiert. Da, finde ich, haben die Deutschen ein Stück Nachholbedarf.
Was würden Sie denn sagen? Wie wird sich denn die Sparda-Gruppe dann in den nächsten Jahren, wo wird sie sich hin entwickeln? Also werden Sie zum Beispiel doch noch in das Firmenkundengeschäft einsteigen oder was wird es für Änderungen geben?
Ja, ich denke erstens, wir werden in allen Banken, in allen Prozessen deutlich digitaler werden. Das ist jetzt ein Satz, den Sie wahrscheinlich von allen Kollegen im Bankenmarkt hören. Ist immer nur die Frage, wer schafft es und wer schafft es gut und wer schafft es auch so, dass das nachher auch wirklich Kostenvorteile bringt und der Kunde trotzdem zufrieden bleibt. Exakt. Diesen Wettbewerb werden wir mit allen Kollegen am Bankenmarkt ausprobieren müssen. Und mal gucken, wer dann die Nase vorn hat. Ich glaube, wir haben gute Ideen. Wir haben jetzt zum Beispiel mit Theo eine Banking, Multibanking-Applikation, die auch mehr kann als nur reines Banking, ein Produkt an den Markt gebracht, den ein Großteil der Sparda-Banken jetzt verwendet, was, glaube ich, schon auch für jüngere Kunden sehr, sehr attraktiv ist. Also da geht es auch um Innovation. Wer hat Ideen und schafft es auch, sie zu vertretbaren Preisen dann auch an den Markt zu bringen? Das Zweite ist, wir werden sicherlich in unserer Wettbewerbssituation nochmal auch alle Produkte und Strukturen überprüfen. Sie haben das Thema Firmenkundengeschäft angesprochen. Klar ist das ein Thema. Wir haben jetzt natürlich schon als Bank, die im Retail-Bereich eben auf den Privatkunden fokussiert ist, natürlich auch viele Selbstständige. Das ist für uns eine Personengruppe, die ja immer schon gefragt haben, könnt ihr nicht für mich mehr machen, für mich als Freiberufler, als Selbstständigen. Und das ist ein Thema, das wir uns jetzt intensiv vornehmen, wo wir schauen. Und zum Dritten, glaube ich, haben wir auch in den Banken, in unseren 11 großen Sparda-Banken schon Ideen, die auch bei uns diskutiert werden. Wir haben mit unserer Sparda Bank München, eine Bank, die im Gemeinwohlbereich sehr, sehr stark unterwegs ist und ich finde auch ein bisschen dort auch ja, die Benchmark teilweise ist in Deutschland, wie man Gemeinwohl definiert, wie man sich dort aufstellen kann. Das ist etwas, was die Kunden dort in München und in der Region, die ist ja eine nicht kleine Bank, sondern eine große Bank, dort auch gut mittragen und auch fordern. Also das sind spannende Situationen, die wir auch hier in der Gruppe haben, wo wir auch Banken haben, die mit klaren Profilen dort reingehen. Und insofern glaube ich, dass die vielen Ideen, die wir in der Sparda-Gruppe haben, auch ein guter Pool sind dafür, uns weiterzuentwickeln und auch neu aufzustellen, ohne die Idee dieser Genossenschaft, dieser Eisenbahner-Tradition zu verlieren. Ich denke, das sind immer zwei Seiten. Also wir müssen gucken, die Tradition weiter zu bewahren, weil das ist das, was uns ausmacht. Aber das reicht eben nicht aus, um in die Zukunft zu kommen.
Und Sie persönlich jetzt, Ihre Rolle als Vorstandsvorsitzender dabei. Sie haben es vorhin als Politiker gesagt, dass Sie eben diesen großen Gestaltungswillen haben. Welche Möglichkeiten haben Sie in Ihrer Rolle, genau das, was Sie beschrieben haben, selber auch voranzutreiben? Also wie groß können Sie das alleine sozusagen weiter treiben? Oder was sind umgekehrt auch Ihre größten Herausforderungen in dieser Aufgabe?
Fangen wir mit den größten Herausforderungen an. Natürlich ist es so, dass bei 11 Banken, die rechtlich selbstständig und unabhängig sind, wir immer nur einen Rahmen vorgeben können. Der Verband hält die Marke, die Sparda-Marke, sehr tradierte und auch positiv besetzte Marke, Gott sei Dank. Da achten wir darauf, dass die richtig eingesetzt wird. Wir sind Prüfungsverband, wir kümmern uns um viele rechtlichen Themen, wir kümmern uns um Steuerthemen und so weiter. Also wir haben auch eine Dienstleistungsseite als Verband. Aber Fakt ist, das größte Problem ist sicherlich, wenn man das als Problem bezeichnen darf, dass wir eigentlich eine motivierende und moderierende Rolle haben, so will ich es mal formulieren. Und insofern, das ist auch ein Unterschied zu meinen vorigen Funktionen, wo ich selbst immer sehr viel als Fraktionsvorsitzender, als Minister entscheiden konnte. Das ist hier sicherlich anders. Ich kann nicht für die Gruppe irgendwas sagen, dass morgen es so läuft, sondern wir müssen Prozesse einleiten, um alle Banken oder so viele Banken wie möglich zu motivieren, bei bestimmten Themen mitzumachen. Das ist aufwendig, das ist Demokratie, aber es ist zum Schluss auch ein Prozess, der, wenn er erfolgreich ist, auch viel Motivation bedeutet, weil die Menschen, so hoffe ich das, das ist jetzt eine Unterstellung, sich dann auch gut mitgenommen fühlen. Das ist ein, wie gesagt, aber trotzdem nicht unaufwendiger Prozess, der auch Zeit kostet. Und nichtsdestotrotz ist das ein Weg, den wir hier in den letzten Jahren, finde ich, recht erfolgreich gemeinsam gehen, auch kontrovers zu diskutieren, aber dann gemeinsam zu entscheiden. Und das ist das, was unsere Aufgabe, meine Aufgabe eigentlich auch ist, hier diesen Weg zu bereiten. Das, finde ich, macht viel Spaß, wenn es erfolgreich ist. Und in den letzten Jahren war es an vielen Stellen erfolgreich. Aber Fakt ist auch, und das will ich nicht verschweigen, dass wir natürlich in einem Wettbewerb sind, wo wir nicht isoliert uns alleine betrachten können, sondern dass wir merken, dass hier die Geschwindigkeit draußen extrem zunimmt. Die wirtschaftliche Situation von Mitbewerbern sich drastisch verschlechtert. Und ja, wir immer auch auf den Nukleus zulaufen. Wie gut ist unsere IT? Da brauche ich in diesem Podcast nicht zu sagen. Das ist zum Schluss eine ganz zentrale Frage. Sind wir digital so gut aufgestellt, dass wir den Wettbewerb zu den deutschen, aber auch zu den europäischen Wettbewerbern ordentlich aufnehmen können?
Mhm. Ich würde ganz gerne nochmal weiter auf Sie als Person eingehen und dafür eine kleine Schnellfragerunde einläuten. Sie gerne. Dürfen gerne ausführlich antworten, können es aber auch ganz kurz machen, wie es Ihnen in den Sinn kommt. Wir starten mal. Auto oder Fahrrad?
Am Wochenende Fahrrad.
Krawatte oder Casual?
Immer mehr Casual, sehr angenehm, finde ich, im Berufsleben.
Überweisung oder PayPal?
Ich hätte Pay direkt sagen müssen, sage aber PayPal.
Landtag oder Bundestag?
Wenn ich nochmal Politik mache, nicht im Landtag.
BVB oder FDP?
Beides irgendwie mindestens mal gelb. Schwierig. Beides finde ich gut. Der BVB hat mich am Wochenende spielerisch nicht so glücklich gemacht, was in den letzten Wochen häufig vorkommt. Da war die FDP am Wochenende deutlich besser aufgestellt.
Sind Sie nur Borussia-Fan wegen der FDP-Farben?
Nein, ich bin BVB-Fan und Mitglied geworden vor meiner FDP-Zeit. Ich war 1989 im damals noch Westfalenstadion als Jugendlicher und gebe zu, das haben wir, also aus Kassel haben sie nicht so, da gab es damals drei Fußballvereine, die in Frage kamen, Hannover, Dortmund und Frankfurt, die waren ungefähr alle gleich weg und weit weg. Und wenn Sie einmal diese Stimmung dort erlebt haben, also jedenfalls für mich persönlich war das eine extrem prägendes Ereignis. Das ist immer so. Ich bin ein paar Mal im Jahr im heute Signal Iduna Park Und wenn ich da bin, läuft mir immer noch ein Schauer bei den Rücken. Ich finde es immer noch unfassbar, diese Stimmung, die wir ja zurzeit nicht haben, leider, aufgrund der Rahmenbedingungen. Aber Fakt ist, dass Fußball und die Borussia schon ein wirklich begeisternder Verein sind. Auch mit mehr als nur Fußball.
Okay, machen wir weiter. Podcast oder Party?
Zurzeit Podcast, würde ich sagen.
Print oder digital?
Ich bin sehr digital, aber ich habe eine Zeitung in Papierform und ich gebe zu, dass ich das sehr angenehm finde. Vielleicht ist das ein bisschen antiquiert, aber ich finde Zeitungen, die man ausfalten kann, wo man auch mal was rausreißen kann, gar nicht so doof. Aber das ist vielleicht, wenn man über 40 ist, der Fall. Das sehen vielleicht Leute, die 25 sind, völlig anders.
Was rausreißen, das finde ich jetzt sehr schön.
Ja, wenn Sie einen guten Artikel haben, dann reißt man den raus und legt man den ab. Ich bin Jurist.
Nein, dann macht man ein Foto. Man auch.
Heute ja, genau. Aber ich reiße auch nochmal was raus.
Okay, wunderbar. Dann nochmal zum Abschluss. Was ist Ihr Lieblingslied?
Tja, was ist mein Lieblingslied? Es gibt ganz viele Bands, die ich gut finde. Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich habe viel mit Freiheit von Marius Müller-Westernhagen zu verbinden, weil ich finde, dass diese deutsche Einheit, wir hatten gerade eine große Veranstaltung vor einigen Wochen noch unter Corona-Bedingungen, aber trotzdem live mit Theo Weigel, der in einem Interview mit Carsten Knob, einem der neuen Herausgeber der FAZ, finde ich sehr schön dargelegt hat, wie es da zur Einheit kam und was das auch mit der Politik gemacht hat und was das auch für ein Riesenereignis war. Und er hat das Lied auch zitiert und es geht mir auch so, das ist schon ein beeindruckendes Lied, weil das auch nicht normal war, dass wir das hinbekommen haben, dass die Menschen das hinbekommen haben, dass Deutschland wieder vereinigt ist. Das ist eine politische Meisterleistung gewesen und eine Meisterleistung von mutigen Menschen, vor allen Dingen in Ostdeutschland, die sich nicht haben durch staatliche Repression quasi zum Aufgeben zu zwingen zu lassen. Also das finde ich gut. Ich finde viele deutsche Künstler gut. Ich mag auch Udo Jürgens gerne, aber ich mag auch moderne Bands gerne. Also ich bin da relativ weit gefächert. Wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich Freiheit von Marius Müller-Westernhagen nehmen, weil ich finde, die Botschaft ist gerade in solchen Zeiten eine sehr wichtige.
Apropos solche Zeiten wie diese. Sie waren in der Vergangenheit ja sicher gewohnt, immer sehr viel unterwegs zu sein in Ihrer politischen Rolle oder auch in Ihrer jetzigen Rolle. Wie ist es denn für jemanden wie Sie jetzt durch Corona so stark eingeschränkt zu sein? Also wie hat das Ihre Arbeit beeinflusst?
Also wir arbeiten ja, und das merke ich auch, kann ich auch, glaube ich, für unsere Mitarbeiter sagen, deutlich mehr projektbezogen, als das in früheren Zeiten der Fall war. Und für viele ist es gar nicht relevant, ob sie diese Arbeit vom Schreibtisch aus dem Büro machen oder von zu Hause oder von unterwegs. Also ich glaube, das hat sich vollständig geändert und ist schon auch eine positive Erkenntnis der letzten Monate, dass man das so hinkriegt. Was sie nicht haben und was mich besorgt, ist eine kulturelle Entwicklung in Institutionen, in Firmen, in Unternehmen, auch in Verbänden wie unserem, weil die Leute sich nicht sehen. Und ich glaube, dieses Kulturelle, da haben wir in den letzten Jahren hier sehr viel Wert drauf gelegt, auch gemeinsam mal Sachen zu machen außerhalb der Arbeit. Das fällt raus und das ist eben auch ein Punkt, wo sie Menschen anders kennenlernen. Und ich glaube, für das Zusammenarbeiten ist es wichtig, nicht nur den Arbeitstyp zu kennen, sondern auch den vielleicht etwas privateren Mensch dahinter. Insofern, das fällt komplett raus. Also ich glaube, das ist eine Gefahr. Für mich persönlich ist das insofern, was das Digitale angeht, unkompliziert. Wo ich meine Mails beantworte, wo ich telefoniere, wo ich mit jemandem spreche, das ist eigentlich nicht mehr relevant vom Ort. Persönlich muss ich sagen, dass es mich schon fordert, weil ich finde, diese Möglichkeit, auch als Europäer viel in Europa unterwegs zu sein, was ich privat bin, scheidet komplett aus. Und das finde ich eine große Einschränkung. Also ich würde auch sagen, wenn Sie mich fragen, ob ich mich als Deutscher fühle, ich fühle mich eigentlich als Europäer, bin häufig im Westallgäu an der Vorarlberger Grenze privat. Das ist die Grenze zur Schweiz am Bodensee, das ist ja so die 3-4 Länderregion, wenn man Liechtenstein noch dazu zählt. Und wenn Sie dort unterwegs sind, ist für die Menschen dort ist völlig irrelevant, ob Sie sich in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland oder in Liechtenstein bewegen. Und man hat in der Krise gemerkt mit den Grenzschließungen, dass das auf einmal wieder relevant war. Das hat mich sehr beängstigt, wie schnell die Menschen akzeptieren mussten, dass es wieder Grenzen gibt. Und ich glaube, diese Errungenschaft, das hört sich auch manchmal etwas pathetisch an, aber es ist echt eine Errungenschaft, die viele junge Menschen in diesem Land gar nicht nachvollziehen können, dass wir durch Europa reisen können, unterschiedliche Kulturen, die wir ja Gott sei Dank in Europa haben, wahrnehmen können, leben können, dass das auf einmal weg ist. Das finde ich eine unfassbare Einschränkung der persönlichen Entwicklungsmöglichkeit. Und die kommt mir zu kurz in diesen Debatten. Und ich hoffe, dass, wenn wir diese Krise hoffentlich gemeinsam alle gut überstehen, mit einer hohen auch Konsequenz jetzt in dem, was jeder Einzelne dazu beitragen kann, und mit der Hoffnung, dass unsere Wirtschaft und viele kleine Betriebe, Selbstständige, Gastronomen das auch überleben, die Kultur, dass wir dann wieder in ein Land kommen, was ein bisschen auch einen Neuanfang wagt. Aber das wird ein schwieriger Weg bis dorthin, weil wir auch ein Wohlstandsniveau haben, was definitiv nicht normal ist, was aber viele in unserem Land für völlig normal halten. Und deshalb ist meine persönliche Einschränkung durch die Maßnahmen, die spüre ich, aber sie ist verbunden mit der Hoffnung, dass das alles einen Sinn hat, was wir hier machen, und dass wir dann nächstes Jahr hoffentlich in eine bessere Situation kommen.
Sie haben der Forderung Ihres Parteikollegen Florian Tonka zugestimmt, nach einem Bankengipfel zur Bewältigung der Corona-Krise. Was muss denn dann Ihrer Meinung nach da in einem solchen Gipfel beschlossen werden, um den Banken durch die Krise zu helfen?
Naja, ich erlebe seitens der Bundesregierung ganz wenig Dialog mit den Banken. Und zwar nicht nur mit den Verbänden, das sage ich auch für uns, sondern auch mit den Banken selbst. Ich glaube, es wäre sehr klug, auch mit Bankern selbst den Dialog zu suchen und mal zu schauen, was ist eigentlich vor Ort los. Was wir brauchen, ist keine Einzelmaßnahmen, sondern wir brauchen für die nächsten Jahre Stabilität im Bankensektor, weil der Bankensektor wird für, und ich benutze das Wort ganz bewusst, für den Wiederaufbau auch der Wirtschaft und der daran hängenden Menschen, die ja mit dieser Wirtschaft zu tun haben, wird ganz zentral sein. Wenn dieser Bankensektor nicht einigermaßen stabil ist, wird es auch keine Wiederaufbaustruktur geben, dass wir dort rauskommen. Ich finde, das, was wir jetzt erlebt haben, KfW, das hat ganz hervorragend funktioniert in der Geschwindigkeit. Aber das wird natürlich langfristig nicht ausreichen. Wir werden völlig andere Kriterien brauchen. Auch die Frage, wie wir die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen bewerten und der daranhängenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, das ist ja ein zentraler Punkt, sind ja nicht nur die Firmen, es sind ja auch die Menschen, die dort arbeiten, die dann auch Schuldner sind bei einem Hausdarlehen und so weiter. Und deshalb war die Idee dieses Bankengipfels, die auch Florian Tonka gefordert hat, sehr zentral, zu sagen, wir müssen uns, und das ist hoffentlich auch noch nicht komplett vom Tisch, wir müssen uns dringend zusammensetzen und für die nächsten Jahre überlegen, wie können wir das gestalten, vielleicht auch das ein oder andere Thema mal zur Seite legen. Wir haben ja eine ganze Reihe von Themen, die politisch jetzt auf die Banken übergestülpt werden, auch verpflichtend. Nehmen Sie das Thema Nachhaltigkeit, Sustainability. Ich glaube, dass wir in der Spardergruppe zeigen, dass wir das sehr ernst nehmen, dass wir da vielleicht auch deutlich weiter sind als viele anderen. Das, was wir nicht brauchen, ist staatliche Regulierung zu dem Thema, wo uns jemand aus dem Bundesfinanzministerium quasi vorschreibt, wie wir das zu machen haben, dass wir das noch dann reporten und dokumentieren müssen, sondern wir müssen jetzt gucken, was sind denn die zentralen Aufgaben für die nächsten Jahre? Und das ist aus meiner Sicht die Versorgung mit sozusagen Finanzmitteln, mit Krediten, was Unternehmen und Menschen in diesem Land angeht. Und da müssen andere Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Und diesen Dialog muss man suchen, und man darf nicht übereinander reden, sondern man muss miteinander reden. Das fällt mir sehr, sehr stark auf, dass das zu kurz kommt. Und zum Zweiten gibt es eben auch eine Reihe von, und das kam auch in dieser Idee von Herrn Tonka rüber, Ungleichbehandlung, die wir auch so nicht mehr akzeptieren werden, dass eben die Big Techs, vor allen Dingen aus den USA, hier am Markt agieren, auch im Finanzbereich agieren, mit völlig anderen Regulierungstatbeständen. Und das Thema Level Playing Field ist da einfach das Stichwort. Wir haben hier keine gleichen Wettbewerbsbedingungen, und das werden wir auf die Tagesordnung nehmen müssen, auch im Interesse unserer Kunden und unserer Mitglieder, weil wir nicht wollen, dass wir irgendwann verschwinden, und es hat keiner gemerkt, und wir haben uns nicht dagegen gewehrt. Die Politik setzt die Rahmenbedingungen, und wir glauben, dass an diesen Rahmenbedingungen das ein oder andere verbessert werden kann.
Wenn Sie über die Big Techs sprechen, ich habe gelesen, dass Sie im Fokus gesagt haben zu dieser Ankündigung von dem Google Cash-Konto, dass diese Entwicklung da geht es um die Speicherung der Daten im Grunde genommen, die damit erfolgen würden, dass die für unseren Staat nicht mehr kontrollierbar wären. Können Sie das nochmal ausführen? Was meinen Sie damit?
Ja, wir sind ja insgesamt in einer Diskussion, auch wenn Sie PSD2 mal als Beispiel nehmen, die PSD2-Schnittstelle mit allem, was dort von den Banken verlangt worden ist, ist es ja interessant, dass wir uns öffnen müssen. Und ich finde, das hat für die Kunden auch viele Vorteile, Multibanking-Apps und so weiter. Ob das für die Banken Vorteile hat, das kann man lange diskutieren. Aber es ist eine Situation, die den Kunden eine ganze Reihe von Möglichkeiten gibt. Aber wenn Sie sich anschauen, wer PSD2, ich sag's mal in einer technischen Sprache, lobbyiert hat in Deutschland und bei europäischen Politikern, dann waren das in der Regel nicht so viele aus dieser Szene, sondern das waren eben vor allem große amerikanische Unternehmen, die natürlich das Interesse hatten, auch diesen Datenschatz zu öffnen, der hier stattfindet. Und ich frage mich schon auf der anderen Seite, und das ist jetzt erstmal die erste These, wie ist denn da die Wettbewerbsgleichheit? Wo können wir denn partizipieren an dem, was an Daten dort vorliegt? Und wenn Sie jetzt mal Google nehmen und das, was dort an Daten verarbeitet wird, konzentrieren wir uns ja in der Debatte auf eine Datenschutzdebatte, die ich teilweise auch als Liberaler nur noch für absurd bezeichnen kann. Auch was das Thema Datenschutzgrundverordnung angeht, geht mir vieles viel zu weit, weil ich glaube, dass das nicht mit der Realität übereinstimmt. Aber auf der anderen Seite sind wir eben in diesem Wettbewerb Unternehmen ausgesetzt, die ganz andere Möglichkeiten haben, diese Daten auszuwerten und letztendlich auch Kundenlenkung vorzunehmen und damit auch Märkte maximal beeinflussen. Und insofern glaube ich, haben wir keine Wettbewerbsgleichheit und darum muss es gehen. Und das können Sie in vielen Facetten ablesen, dieses Thema, diesen Oberbegriff des Level Playing Fields. Aber ich habe mir vorgenommen und auch mit meinen Kollegen, dass wir uns darum stärker kümmern müssen, weil es in der Politik einfach akzeptiert wird, dass es dieses Ungleichgewicht gibt. Gerne bei einer Aschermittwochsrede eingebaut wird nach dem Motto, das ist alles nicht in Ordnung. Ich sehe aber bisher keine Konsequenzen in der Frage des Steuerrechts und so weiter. Ich meine nicht IBM, sondern ich meine die Unternehmen, und das kann man auch sagen. Es sind vor allen Dingen Google aus meiner Sicht, die dort am meisten, was die Strukturmöglichkeiten angeht, in einer Leading Position sind. Und es ist natürlich, sind auch Apple, wenn Sie die Verhandlungen sehen, die wir mit Apple führen müssen zum Thema Apple Pay, das ist ja ein tolles Produkt. Ich glaube, das wird jeder, der es einsetzt, sagen können. Aber wenn man sieht, wie Rahmenbedingungen sind, da wird Marktmacht auch genutzt. Und ich glaube, diesen Diskurs muss man endlich beginnen. Wir sind da viel zu zögerlich. Aber ein Abschlusssatz dazu, das, was mich am meisten besorgt, ist, dass wir in Europa dem nichts entgegenzusetzen haben. Fakt ist, dass die Europäer an keiner Stelle technologisch den Amerikanern, den Asiaten, den Chinesen etwas technologisch entgegenzusetzen haben. Und das muss uns besorgt machen. Warum kommt keine Innovation so weit, dass wir auch solche Unternehmen in der Gründung, in der Entstehung haben, dass wir dort wirklich in einen Wettbewerb einsteigen können? Das kann an Rahmenbedingungen liegen, das kann an Wissenschaft liegen, das kann an einer Unternehmenskultur, einer Gründungskultur liegen. Da gibt es sicherlich viele Gründe, aber schön ist das nicht, dass die Europäer eigentlich immer mehr an Boden verlieren in diesem Wettbewerb zwischen den USA und vor allen Dingen auch China.
Sehen Sie das? Würden Sie das auch als die größte Gefahr bezeichnen für den deutschen Bankenmarkt? Tatsächlich das, was von den GAFAs ausgeht? Oder die Zinspolitik? Was würden Sie sagen?
Also die Zinspolitik halte ich für verantwortungslos, weil wir auch dort kein Szenario haben, wie das beendet werden soll. Ich halte es auch rechtlich für schwierig, was dort gemacht wird. Die ist sicherlich, was die Rahmenbedingungen angeht, aber nun für alle schlecht. Also da können wir ja nicht sagen, wir haben besonders schlechte Rahmenbedingungen, die haben die Kollegen alle ganz genauso. Ich glaube, die Zukunftsfrage ist nicht die Zinsfrage, sondern es ist die technologische Frage, um welche Rolle spielt Europa? Gerade in einem spannenden Buch gelesen, von einem Israeli, der den Europäern eigentlich die Rolle des Mittlers zwischen Amerika und China zubilligt. Aber diese Rolle können wir natürlich nur ausüben, wenn wir auch ernst genommen werden. Und wenn Sie sich anschauen, wie wenig Gemeinschaftliches wir hinkriegen in der Außen- und Sicherheitspolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Innovationspolitik, dann muss ich sagen, mache ich mir Sorgen, und zwar große Sorgen, weil wir keine Mittlerrolle haben werden, wenn uns niemand ernst nimmt. Und Wirtschaft ist eben auch dafür da, um neue Ideen, Innovationen zu transportieren, sie gesellschaftsfähig zu machen. Und deshalb ist Wirtschaft nicht nur was zum Geld verdienen, sondern es entscheidet über Lebensverhältnisse. Wer hätte sich denn träumen lassen, dass wir heute nur noch mit einem Smartphone durch die Gegend laufen, was demnächst auch unsere Ausweise beinhaltet und so weiter, was quasi alles abdeckt? Da hätten wir vor 20 Jahren alle drüber gelächelt. Das sind lebensverändernde Situationen. Wenn Sie sehen, wie viel junge Menschen heute an ihrem Handy hängen, und ich muss selber manchmal aufpassen, dass man nicht in diese Handyfalle tappt, dass man nur noch an seinem Smartphone hängt, dann ist das einfach lebensprägend. Und zurück, ich glaube, die Europäer haben dort extremen Nachholbedarf, sich wirklich Gedanken zu machen, wie wir Innovation forcieren können, es auch marktreif zu machen, weil ansonsten spielen wir zwischen, und das jetzt nicht nur wirtschaftspolitisch, auch von der Bevölkerungsentwicklung, vom Alter unserer Gesellschaft, in dem Wettbewerb zwischen USA und China keine Rolle. Und das macht mir definitiv Sorgen, weil ich glaube, dass das unsere Kinder auch zu spüren bekommen werden. weil es eben auch Ausflüsse und hat auf das Thema Wohlstand und auch Gesellschaft hier.
Um jetzt aber nochmal einen positiven Bogen zu schlagen, wenn Sie den GAFAs ein Kompliment machen müssten, welches wäre es das?
Kundenfreundlich. Ich habe gerade am Wochenende einen Sachverhalt gehabt, den ich mit einem großen amerikanischen Versandhaus, so will ich es mal bezeichnen, hatte. Und man muss einfach sagen, es ist einfach in der Kundenfreundlichkeit nicht zu überbieten, wie schnell dort Probleme gelöst werden. Und da finde ich, können wir uns alle, sagen wir mal, in der Benchmark anschauen, wie man das macht. Und das macht ja Amazon auch nicht von ungefähr, sondern sie machen es, um auch eine Benchmark für andere Produkte zu setzen. Und natürlich ist es so, jemand, der zufrieden ist, der zahlt vielleicht auch die 20 Cent mehr, der macht auch ein anderes Produkt bei dem Unternehmen. Und deshalb hat sich das eigentlich nicht geändert. Was ein gutes Unternehmen ausmacht, ist, dass es seine Kunden versteht und dass es dafür sorgt, dass die Kunden sehr, sehr zufrieden sind. Eine Philosophie, die wir auch versuchen zu leben, aber wo man definitiv sagen muss, und das wir auch in vielen Fällen wirklich, denke ich, sehr gut schaffen. Aber man muss feststellen, dass da zum Beispiel Amazon einfach sehr, sehr gut ist. Und ich finde das eine Herausforderung, nicht, dass wir akzeptieren, dass die so gut sind, sondern dass wir mindestens so gut sind wie die. Das muss eigentlich unser Anspruch sein.
Und damit kommen wir jetzt langsam auch schon zum Ende unseres Podcasts. Genau wie Sie sagen, man muss am Kunden dranbleiben, man muss im Dialog bleiben, haben Sie vorhin gesagt. Und deswegen vielleicht zum Letzten noch eine kleine Frage, in der Sie uns nochmal in die große Politik mitnehmen. Zum Thema im Gespräch bleiben. Worüber spricht man mit einem Christian Lindner beim Kaffee?
Das ist sehr privat, das würde ich jetzt so sagen. Aber Gott sei Dank ist Christian Lindner in der Lage, über mehr zu sprechen als nur über Politik, weil er auch eine private Persönlichkeit ist, die viel anderes hat und auch viele andere Interessen hat. Und das, finde ich übrigens, macht Menschen aus, egal ob sie in der Politik sind oder in der Wirtschaft oder wo auch immer, dass sie eben facettenreich sind und nicht eindimensional. Und das ist er definitiv. Also er hat, denke ich, Hobbys, die auch in der Öffentlichkeit bekannt sind. Er weiß, was ein guter Wein ist, und er ist auch ein lustiger Typ. Er kann gut Stimmen imitieren. Das hätte ich, glaube ich, jetzt nicht sagen dürfen, aber er kann Stimmen von auch Politikerpersönlichkeiten imitieren. Macht er sehr gut. Also kann sehr kurzweilig mit ihm sein. Und insofern, man spricht mit ihm, wenn man mit ihm auf einen Kaffee oder Wein zusammensitzt, Gott sei Dank nicht nur über Politik.
Und am Ende ist es genauso, wie Sie aber auch gerade bei Ihrem Amazon-Beispiel gebracht haben, egal in welcher Rolle wir sind auch immer Endkunde. Und davon kann man eben ganz viel mitnehmen, um sich in verschiedene Rollen reinzuversetzen. Und das muss man sich bewahren, sicherlich.
Das ist so, definitiv.
Ich danke Ihnen sehr für dieses wunderbare Gespräch, Herr Rentsch. Das hat ganz viel Spaß gemacht. Und sagt Tschüss.
Das gebe ich zurück. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dann wünsche ich uns allen alles Gute und dass wir diese Zeit alle gemeinsam gut überstehen.
Ganz genau. Herzlichen Dank. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.
Dieser Podcast wurde für Sie vom IBM Banking Team präsentiert. Bank und Zukunft erscheint alle 2 Wochen, jeweils am Donnerstag, mit einer neuen, spannenden Folge. Vergessen Sie daher nicht, unseren Podcast zu abonnieren, und folgen Sie uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Sie finden uns auf allen gängigen Portalen. Die Links dazu stehen in der Beschreibung. We love Banking.